Astor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust. Wie machst du das, wenn du dann so eine Stuntszene oder kurz nach dem Stunt, da ist er ja dann außer Atem. Wie sprichst du das? Rennst du da einmal um den Block oder machst du da in deiner Sprecherkabine 20 Liegestütze? Wie läuft das?
Je nachdem, aber es kommt schon vor, dass ich Kniebeugen mache, um richtig außer Atem zu sein oder sowas. Das ist immer der Situation geschuldet, die tatsächlich da oben entsteht.
Spannend. Also du machst Kniebeugen und dann sagst du, wir müssen die Bombe entschärfen.
Also okay, Christian, so mache ich das, genauso.
KI, das ist ja ein Riesenthema bei euch auch in der Synchronbranche. Wie verändert sich das denn da jetzt? Wird das dann schon eingesetzt und in welcher Weise wird das eingesetzt, Patrick?
Es sind Versuche da, die sind bis jetzt alle gescheitert, weil man natürlich das, was so wichtig ist, mit der KI nicht erstellen kann. Nämlich den Zufall, den Fehler, das Unvermutete. Die KI berechnet ja alles. Aber die Synchronisation oder die Eigentlichkeit von Darstellungen oder die Eigentlichkeit von Erstellung von Stimmen liegt ja in der Unberechenbarkeit. Und das ist ja das Schöne. Und da kommt die KI nicht ran.
Wir wollten dich jetzt ja eigentlich noch fragen, wem du näher bist, also vom Typ her, privat. Also bist du eher Tom Cruise oder bist du eher ein Hugh Grant-Typ?
Also definitiv Hugh Grant. Wir sind auch dieselben Sternzeichen, wir sind gleich alt. Wir haben, ich glaube, er hat am 26. September, ich am 27. September Geburtstag.
Herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge. Wir sind Bettina und Christian und wir treffen hier die Stars des deutschen Kinos, die Stars, die ihr von der Leinwand kennt.
Ja, und wir sprechen natürlich auch mit den Stars hinter der Kamera. Und da haben wir heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr einen Film von Tom Cruise nicht im Original seht, dann gibt es eine Stimme, die Tom Cruise synchronisiert. Und diesen Gast haben wir heute da, die deutsche Stimme von Tom Cruise.
Ja, aber nicht nur von Tom Cruise, auch von Hugh Grant. Und es ist der Synchronsprecher Patrick Winczewski. Hallo Patrick, schön, dass du uns heute hier in der Astor Interview Lounge besuchst.
Herzlich willkommen, guten Tag.
Ja. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Aber Synchronsprecher, das ist noch längst nicht alles, was du machst. Du bist ja auch Filmschauspieler, Filmregisseur und du bist auch Hörspielsprecher. Und wir wollen aber heute vor allen Dingen über deine Arbeit als Synchronsprecher sprechen.
Ja, da wollen wir alles wissen. Aktuell kann man dich ja noch im Kino hören in Mission Impossible, The Final Reckoning. Angeblich Tom Cruise letzter Auftritt als Ethan Hunt. Und Patrick, wie schätzt du das ein? Weißt du eventuell schon mehr? Hat Tom Cruise wirklich das letzte Mal Ethan Hunt gesprochen? Oder was meinst du, macht er noch ein Mission Impossible?
Also ich habe keine Standleitung nach Hollywood, aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich der letzte Film ist, weil er ja nochmal einen Vertrag geschlossen hat mit verschiedenen Companies für andere Projekte und die brennen ihm genauso auf den Nägeln. Für ihn ist es, glaube ich, eine wirkliche schöne Angelegenheit, nochmal Top Gun zu machen, das glaube ich schon. Und ich glaube, dass er auch ein bisschen sein Teilziel erreicht hat. Er bekommt ja, wie ihr wisst, einen Ehren-Oscar für sein Wirken für die amerikanische Filmindustrie. Und das bekommt er auch völlig zu Recht. Und ich glaube, dass ihn das sehr, sehr befriedigen wird, weil er ja natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass bei der Corona-Krise die amerikanische Kinoindustrie dank Top Gun und dank Mission Impossible 7 überlebt hat.
Das stimmt. Freust du dich eigentlich, wenn du liest, Mensch, da kommt ein neuer Film?
Nee, das ist bei mir neutral. Weil mitunter werden Sachen angekündigt, die dann nicht stattfinden und besser, man stellt sich gar nicht so drauf ein. Wenn es kommt, dann kommt es und dann ist es auch gut.
Gute Einstellung. Patrick, ich habe eben ganz genau geguckt, wie du reagierst, als Christian die Frage gestellt hat. Letzter Tom Cruise Film, Mission Impossible. Und ich finde, du hast so ein ganz bisschen geplinkert. Da dachte ich so, weiß der vielleicht doch mehr, als er jetzt sagt?
Bettina, mit der Psychologie, ja, du hast versucht, seine Miene zu lesen.
Ja, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß wirklich nichts und wie gesagt, ich möchte es auch gar nicht wissen. Ich freue mich, wenn was kommt. So sieht's aus.
Komm, das ist doch gut. Go with the flow und wir gucken, was passiert. Und damit ihr jetzt einen besseren Eindruck nochmal habt von Patricks Arbeit, Wollen wir jetzt mal den direkten Vergleich hören, wie sich die Stimme von Tom Cruise im Original im letzten Mission Impossible Film anhört.
Smart people on every side are close to panicking. I need you to trust me. One last time.
So, das war Tom Cruise und jetzt hört ihr Tom Cruise auf Deutsch beziehungsweise Patrick, wie er da spricht.
Kluge Köpfe auf allen Seiten geraten in Panik. Sie müssen mir vertrauen. Ein allerletztes Mal.
Also Patrick, ich finde das ja schon echt faszinierend, wie nah du da dran bist. Wenn man die Augen zumacht, man denkt ja wirklich, Tom Cruise hat ganz schnell Deutsch gelernt auf einmal.
Ja, faszinierend. Du sprichst ihn aber auch schon seit, also etwas länger, seit 1999 zum ersten Mal für den Film Eyes Wide Shut. Und da stand er noch mit seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman vor der Kamera. Und Regielegende Stanley Kubrick, der Mann, der unter anderem Filme gemacht hat wie Shining.
Oder Clockwork Orange oder 2001 Odyssee im Weltraum.
Ja, oder eben auch Eyes Wide Shut. Und dieser Stanley Kubrick, der ja immerhin Oscar-Preisträger ist, der soll dich persönlich als Stimme für Tom Cruise ausgewählt haben.
Ja, das ist ja, Patrick, eine super Geschichte, aber stimmt das jetzt wirklich?
Das ist zum Teil eine Legende. Die Wahrheit ist, dass ich die Synchronisation von Eyes Wide Shut verweigert habe. Ich bin in ein Probesprechen gegangen für Eyes Wide Shut, weil zwei Kollegen mich gebeten haben, daran teilzunehmen als irgendwie gute Stimme. Da habe ich gesagt, okay, mach das, ich möchte ihn aber auf keinen Fall sprechen.
Das musst du jetzt mal kurz erzählen, warum.
Zum einen, weil es einen Kollegen gab, der den sehr gut gesprochen hat, Stefan Schwarz. Und ich dachte, dass der das ruhig weitermachen könnte. Ich habe später erfahren, dass er es gar nicht mehr wollte. Und ich dachte, möchte irgendwie da nicht ins Gehege kommen. Und zum anderen hatte ich eigentlich auf die Art des Kinos überhaupt gar keine Lust. Und
du meinst so diese großen Blockbuster?
Ja. Ich hatte darauf keine Lust. Ich war damals in einer Phase, es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich habe gesagt, der interessiert mich auch nicht. Okay, ich mache das. Dann haben die witzigerweise entschieden, dass sie meine Stimme am besten finden. Dann habe ich gesagt, unsere Absprache war, dass ich es nicht mache. Ich bleibe dabei. Ich habe euch geholfen, ich mache es nicht. Dann regte sich erstmal nichts. Es war ein regnerischer Sommer in München. Da habe ich noch in München gelebt und dann klingelte das Telefon und der Synchronregisseur Edgar Reitz rief mich an und sagte, der Umstand, dass sie das so energisch verweigern, spricht für sie und deshalb wollen wir sie haben. Und dann habe ich gesagt, ich verweigere das nicht, ich habe keine Lust. Und dann hat er gesagt, okay, ich bitte Sie, mich einmal zu treffen. Dann habe ich Edgar Reitz getroffen, das ist ja der Filmregisseur von diesem Heimatreigen. Ein ganz toller, charismatischer Mann. Und dann habe ich irgendwie mit ihm ein sehr schönes Gespräch gehabt und habe gesagt, Dankeschön, Herr Reitz, ich mach's nicht.
Okay, also Patrick Winczewski, der Mann, den man zwingen musste, Tom Cruise zu sprechen.
Ja, gut. Aber die Geschichte geht ja weiter. Letztendlich hast du ihn ja dann gesprochen. Wie kam es dazu?
Weil sie mich so genervt haben. Und ich habe mich gewundert, warum die mich so nerven. Und dann habe ich eine dafür damalige Verhältnisse utopische Gage aufgerufen. Und dann hat 20th Century Fox gesagt, ja. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt komme ich aus der Sache nicht mehr raus. Ich habe mich eigentlich verzockt. Tatsächlich war diese Synchronisation dann mit Edgar Reitz wirklich eine der schönsten Synchronerfahrungen meines Lebens, weil das so speziell gefertigt worden ist. Und da stellte sich heraus, dass nicht Stanley Kubrick für mich als Stimme geworben hat, sondern seine Gattin, Christiane Kubrick. Die hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass ich es bin. Für Eyes Wide Shut. Und später habe ich dann Tom Cruise wieder verweigert, in Anführungsstrichen, und wieder äußere Umstände haben mich immer wieder zugebracht, ihn zu synchronisieren, bis es einen Punkt gab, wo ich wirklich dachte, jetzt reicht's, jetzt habe ich genug, ich mag nicht mehr. Und dann stellte sich heraus, dass es Tom Cruise Wunsch ist, dass ich es bin. Und dann drehte sich das Blatt nochmal. Ich habe gesagt, es geht mir nicht ums Geld, es geht mir um die Freiheit im Arbeiten, es geht mir um eine Selbstbestimmtheit, die ich beim Arbeiten habe, die möchte ich haben. Und wenn ihr mir die gewährleistet und wenn ihr mir die gebt, dann mache ich es gerne weiter. Inzwischen ist es so, dass ich sehr dankbar bin, dass ich das habe und dass ich jetzt in der Rückschau seinen ganzen Weg auch wirklich schön finde. Das hat er gut gemacht. Und jetzt habe ich auch gar keine Berührungsängste mehr. Ich nehme das einfach an und freue mich, dass ich es tun kann.
Ich meine, das ist ja schon ziemlich cool, dass Tom Cruise sagt, ich möchte, dass Patrick mich spricht in der deutschen Version. Das ist super. Und ich, Patrick, wir werden nachher nochmal über Gagen und Geld sprechen. Ich habe da schon.
Ich wollte es auch gerade fragen, was ist eine astronomische Summe?
Ich habe da ganz viele Ansatzpunkte. Da werden wir dich nachher nochmal löchern.
Ja, sehr schön. Aber nee, mich würde trotzdem jetzt mal interessieren, bevor wir das nachher wieder vergessen, weil wir wollten ja
schon
über Geld sprechen, klar. Aber jetzt mal aus dem Moment heraus, was war denn diese astronomische Summe, die du da aufgerufen hast?
Das war für damalige Verhältnisse, das waren 1000 Mark am Tag. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte 1000 Mark am Tag haben und die Synchronisation darf nicht länger als 10 Tage dauern, weil ich hatte Angst, dass es so eine künstlerische Synchronisation wird. Das wollte ich nicht. Tatsächlich sind es 21 Tage geworden und ich habe das Geld bekommen.
Das ist ja ganz ordentlich, ne? So. Kann man ja mal machen, ne?
Die Frage ist ja dann, hast du Tom Cruise, der ja unbedingt will oder wollte, dass du ihn sprichst, hast du den denn mal persönlich getroffen?
Nie. Bis auf einmal und das war auf der Toilette im Cinemax, wo er mit Security-Leuten reinkam und ihm sich ein bisschen erleichtert hat.
Schon wieder so eine Toilettengeschichte.
Hast du dich denn vorgestellt?
So nach dem Motto, hallo, ich bin übrigens deine deutsche Synchronstimme.
Genau. Und du hast es gesprochen mit der Tom-Cruise-Stimme. Hast du es gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht. Mein Ego ist da wirklich sehr klein. Ich habe mich einfach gefreut an den Umstand, Tom Cruise umringt von Securities zu sehen. Ja.
Das ist ganz lustig, weil wir hatten nämlich in der letzten Episode auch so eine Toilettengeschichte mit Brad Pitt, aber hör es dir mal an, ich erzähl's natürlich nicht nochmal.
Ja, das finde ich aber wahnsinnig sympathisch, dass du sagst, ich meine, Ego ist da klein. Das ist ja bei vielen gar nicht klein.
Ich weiß nicht, also es ist ja, egal wie man es anstellt, immer ziemlich blöd, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin deine deutsche Stimme, das ist ein bisschen affig, finde ich. Und Tom Cruise spielt irgendwo in einer ganz anderen Welt seine Melodien als in meiner Welt.
Ja, wir wollen jetzt natürlich darüber sprechen, wie du im Synchron akustisch einen deutschen Tom Cruise entstehen lässt. Also eigentlich spielst du die Rolle ja nochmal, ne? Also wie findest du denn deinen inneren Tom Cruise, wenn du da stehst?
Es gibt ja verschiedene Synchronsprechertypen. Die einen sind die Signifikanten, die Stimme legt sich praktisch über das rüber, was da ist. Bei mir ist es ein bisschen anders. Meine Stimme ist eher so ein bisschen Chamäleon-like. Die erkennt man nicht sofort, die nimmt man nicht sofort wahr. Ein Umstand, der mir gerade recht ist. Das heißt, ich mache gar nichts, sondern ich höre und gebe wieder. Das ist alles. Deshalb fällt es mir dann manchmal auch oft schwer, Tom Cruise zu imitieren oder Hugh Grant zu imitieren, weil ich reagiere nur auf das, was ich sehe und höre und gebe es weiter. Es gibt Kollegen, die haben so eine Stimme, die sind dann immer diese Stimme. Das ist auch schön und ich bewundere auch diese Kollegen. Das bin ich eben nicht. Deshalb kann ich dir diese Frage nicht seriös beantworten, was ich tue. Ich gucke einfach zu.
Wir versuchen das jetzt doch mal ein bisschen rauszufinden. Die Tom Cruise-Filme Mission Impossible, das sind ja actiongeladene Szenen mit halsbrecherischen Stunts. Der ist ja oft außer Atem. Wie machst du das, wenn du dann so eine Stuntszene oder kurz nach dem Stunt, da ist er ja dann außer Atem. Wie sprichst du das? Rennst du da einmal um den Block oder machst du da in deiner Sprecherkabine 20 Liegestütze? Wie läuft das?
Je nachdem, aber es kommt schon vor, dass ich Kniebeugen mache, um richtig außer Atem zu sein oder sowas. Das ist immer der Situation geschuldet, die tatsächlich da oben entsteht.
Sehr spannend. Also du machst Kniebeugen und dann sagst du, wir müssen die Bombe entschärfen.
Also, okay, Christian, so mache ich das, genau so.
Und ich stelle mir jetzt mal vor, dass du da gleich in Sportklamotten mit Sneakern, dass du gleich das ganze Equipment dabei hast.
Es gab früher Synchronregisseure, die haben darauf bestanden, dass man in ganz bestimmten Klamotten ins Synchronstudio kommt. Haben wir auch alle artig gemacht, hat sich aber beim Ton nicht wirklich so unterschiedlich gezeigt, wie sie es empfunden haben.
Was hattest du da zum Beispiel an?
Trainingsklamotten. Ich habe mal einen Fahrradfilm gemacht, da wollte der Regisseur, dass wir auf Fahrrädern sitzen, während wir synchronisieren.
Das ist ja herrlich. Oder wenn du Robin Hood synchronisierst, musst du grüne Strumpfhosen tragen. Oder so.
Ja, es gab solche Exzesse.
Ja. Total authentisch. Ja, ist ja auch wichtig. Vielleicht hört man das aber nachher. Man weiß es ja nicht. Ne? Ja,
Patrick sagt nein. Ja. Patrick sagte, man hört es nicht.
Ja. Naja, es kommt drauf an. Also es gibt zum Beispiel bei Ice White Shut, da waren eben die Räume anders. Da war es nicht nur im Synchronstudio, sondern da sind wir meinetwegen in eine große Halle gegangen oder wir haben uns ins Sofa gesetzt. Und da ist dann schon so, dass man ein bisschen Unterschied hört.
Was ist bei Tom Cruise besonders schwierig zu synchronisieren? Vielleicht gibt es ja irgendwas, wovon du sagst, ja, das ist alles cool, das kriege ich immer gleich hin. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was bei ihm schwierig ist.
Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich bin so verbunden dann mit der Synchronisation, dass ich da keinen Unterschied mache. Manchmal gibt es irgendwelche Action-Szenen, die tatsächlich schwer sind. Dann gibt es die ganz stillen Momente, die schwer sind. Das ist immer der Haltung des Schauspielers im Augenblick geschuldet.
Es gibt ja viele Menschen, die eine schöne Stimme haben, auch vielleicht eine tolle Stimme. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass die synchron sprechen können. Vielleicht hören die sich sogar so ein bisschen an wie der eine oder andere Star. Auch das bedeutet ja nicht, dass ich mich da einfach hinstellen kann und einen Film synchronisieren kann. Patrick, wie hast du dir diese Techniken angeeignet? Also wie bist du Synchronsprecher geworden und gibt es dafür eigentlich eine Ausbildung?
Naja, es gibt natürlich die klassische Schauspielausbildung. Ich bin im Allen Autodidakt. Ich habe nichts gelernt. Und ich bin praktisch durch das Leben dahin geführt worden. Also es gab mal einen alten Schauspieler, Arnold Marquis hieß der. Der hat John Wayne gesprochen. Der fand meine Stimme toll und hat gesagt, du kommst jetzt mit. Da bin ich mitgegangen. Und dann habe ich mitunter neben ihm gesessen und er hat mir alles erklärt und mich dann so Stück für Stück eingeführt.
Also du bist mit ihm ins Synchronstudio gegangen?
Ganz genau. Und für mich hat damals eigentlich nur interessiert, dass ich Geld verdiene, weil ich war arm wie eine Kirchenmaus, hatte kein Geld und das war mein A und O. Ich wollte einfach Geld verdienen, damit ich irgendwie mir anständig was zu essen kaufen muss und irgendwie meine Dinge weitermachen kann. Und deshalb bin ich da hingegangen. Und irgendwann bin ich an Leute geraten, die an mir interessiert waren und die dann irgendwie gesagt haben, bleib doch mal hier, mach doch mal das, mach doch mal das. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe das so Stück für Stück gelernt. Und ich habe natürlich auch mit Ikonen durch der Synchronbranche gearbeitet und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also mit Leuten, die wirklich, sag ich mal, das Nonplusultra damals im Synchron waren. Die haben mich einfach Huckepack genommen und haben gesagt, du kommst immer mit. Komm. Und später mich dann auch rangeführt zum Texten und zum Synchronregie machen und was weiß ich. Also ich hatte so gesehen sehr, sehr viel Glück.
Aber trotzdem braucht man ja eine Stimmausbildung. Man muss ja Sprechen auch lernen, dass das deutlich ist. Hast du dir das wirklich alles selber beigebracht oder hattest du da mal so Stimmtrainerinnen oder Trainer?
Ja, ich hatte Stimmbildung, das hatte ich schon, aber nicht allzu lange. Der Rest ist eigentlich dann im Synchron entstanden. Das muss ich schon so sagen. Also das wäre jetzt irgendwie eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich habe eine wirklich seriöse Ausbildung. Das habe ich absolut nicht. Ja, das ist einfach so immer entstanden und immer weitergegangen. Und das Ding ist, glaube ich, beim Synchronisieren, man hört mit den Augen. Und das ist irgendwie so kann ich das einfach als Botschaft nehmen. Und wenn man das lernt, dass man die Fähigkeit entwickelt, eine Haltung zu erspüren mit den Augen und in die Stimme zu transportieren, dann ist man, glaube ich, guter Synchronsprecher.
Sehr schön gesagt.
Man hört mit den Augen. Das hat mich jetzt fast so ein bisschen an das Buch Der kleine Prinz erinnert. Mhm. Man sieht mit dem Herzen, ist, glaube ich, der Spruch.
Genau,
ne?
Ja, das ist aber nicht so weit entfernt, weil es hat sehr viel mit Haltung und Empfindung zu tun. Und was du da aufnimmst, versuchst du weiterzugeben. Und du versuchst, und das ist das Allerwichtigste, dich hinter dem zurückzustellen. Es ist schrecklich, wenn man versucht, selber zu glänzen. Das finde ich ganz schrecklich beim Synchronsprechen, sondern man muss eigentlich nur das erfüllen, was man sieht und hört.
Und was für ein Glück für uns, dass du damals dringend Geld brauchtest, weil sonst hätten wir heute nicht deine schöne Synchronarbeit, die ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß.
Ja, ist so, ja.
Aber Patrick, es hilft dir ja bestimmt auch, dass du Schauspieler bist, oder?
Ja, das natürlich, das eine hat mit dem anderen zu tun, ganz klar. Aber auch der Schauspielberuf war bei mir autodidaktisch und im ehrlich gesagt auch von mir initiiert, weil ich Geld verdienen musste, weil ich einfach dachte, so geht's nicht weiter, ich brauche dringend Kohle. Und dann hat sich's aber auch durch viele glückliche Fügungen so ergeben, dass ich das geblieben und geworden bin.
Du bist aber auch ein Naturtalent wahrscheinlich auch, ne?
Das will ich gar nicht mal so sagen. Ich bin irgendwie ein Glückskeks, dass ich in die richtigen Situationen hineingerutscht bin.
Du hattest ganz am Anfang, hattest du gesagt, du wolltest Geld verdienen, damit du das machen kannst, was du wirklich machen willst. Was war anders eigentlich, was du wirklich machen wolltest?
Ich hab so rumschlawinert. Ich wollte einfach nur so leben, für mich leben. Ich wusste gar nicht genau, was ich will. Und ich war mir über alles unklar, aber ich wollte der Unklarheit zumindest wirklich gesichert sein. Und das hat sich dann wirklich dann über die Jahre so ergeben. Ich habe mich, glaube ich, erst 6 oder 7 Jahre später getraut zu sagen, da war ich schon beim Schiller-Theater, getraut zu sagen, ja, ich bin halt Schauspieler. Also ich habe mich eigentlich immer entschuldigt, auch wenn ich sage, ich bin synchron. Ja, irgendwie Ja, ich bin halt Synchronsprecher. Das habe ich aber also möglichst weggenuschelt. weil es immer auch was mit schlechtem Gewissen zu tun hat, dass ich das für mich eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen kann. Ja.
Es hört sich fast an, als ob dir das ein bisschen peinlich war.
Es war mir entsetzlich peinlich, weil die Nachfragen, wo hast du gelernt? Bei welcher Schule warst du? Den wollte ich nach Möglichkeit immer aus dem Weg gehen, weil ich hatte nirgendwo gelernt.
Ich habe in der Patrick-Schule des Lebens gelernt.
So in etwa.
Ist ja auch eine gute Schule. Also wir haben ja auch so eine ganz kleine Synchronerfahrung. Eine Mini-Synchronerfahrung. Wir waren mal für eine Reportage in den Disney Animation Studios in Burbank. Und Teil also dieses Rundgangs, den wir da hatten, oder der Reportage war, wir durften im Synchronstudio versuchen, eine Minute zu synchronisieren.
Ich fand das so schwierig.
Moment, ihr habt eine Minute am Stück, das geht ja gar nicht.
Da war so ein Tier, ich glaube, es war ein Hamster.
Ja, das war so ein Hamster. Okay. Ja, genau. Und der machte so ein bisschen Geräusche und sprach.
Der sagte natürlich was. Aber bei Disney können Hamster sprechen. Ja, genau. Und wir durften dann drei Sätze oder irgendwas. Okay, ne? Also durften wir sagen.
Ihr musstet nicht eine Minute praktisch hintereinander wegsynchronisieren, sondern ihr hattet drei explizite Sätze.
Ja, genau. Wir haben so drei Versuche.
Also, insgesamt musst du dir das so vorstellen, wir waren eine Minute da vielleicht in der Kabine.
Und da haben wir gemerkt, wie schwierig das ist, aber ich habe auch gemerkt, dass das wahnsinnig viel Spaß macht. Machst du eigentlich spezielle Sprechübungen für Tom Cruise oder gehst du da einfach so rein?
Wirklich, ich mache gar nichts. Ich mache mein Yoga und damit hat sich's. Dann gehe ich rein und dann kenne ich natürlich oft die Leute, die dort arbeiten und das hilft natürlich auch und dann fange ich einfach an.
Okay, aber Yoga entspannt, dann gehst du entspannt in das Studio. Du sprichst ja einzelne Szenen lippensynchron. Wie viele Stunden brauchst du, um jetzt am Beispiel der letzte Tom Cruise-Film Mission Impossible, wie viele Stunden brauchst du dann, bis so ein Film synchronisiert ist? Also Beispiel der letzte.
Diese Synchronisation von Mission Impossible, Top Gun, das sind so State-of-the-Art-Sachen. Also das ist dann wirklich extremst minutiös und da wird sehr viel mit vorübergehenden Fassungen gearbeitet, dann wird das korrigiert. Dementsprechend ist das dann auch sehr lang und sehr lang und intensiv. Ja. So eine normale Spielfilmsynchronisation dauert für eine Hauptrolle vielleicht 4 Tage oder 5 Tage. Bei Tom Cruise ist es einfach mehr. Weil einfach mehr Präzision, mehr Genauigkeit gefordert wird. Wobei das nicht immer auch mehr Zeit, mehr Präzision bedeutet. Manchmal ist es eher Krampf auch, ja. Also bei Tom Cruise würde ich sagen, brauche ich 10 Tage für einen Mission Impossible Film.
Aber da bist du dann auch so einen ganzen Tag in der Kabine
Nein,
und sprichst?
Nein, um Gottes Willen, das schaffst du gar nicht. Wenn du das richtig seriös machen willst und wenn du genau hinhören willst und wenn du genau auffassen willst und genau empfinden willst, ist eigentlich bei Lichte besehen nach 5 Stunden Schluss. Schaffst du da nicht. Dann fängst du an, irgendwie automatisch was zu sprechen oder bist in irgendwas, was dem aber nicht mehr entspricht, was da oben wirklich ist.
Wie ist das eigentlich? Sprichst du immer alleine ein, also die Tom Cruise Takes? Oder hast du manchmal tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen, die mit dir im Studio sind?
Früher war das so. Früher hat man zusammengesprochen. Heute spricht man ausschließlich allein.
Wie findest du das, wenn man so ganz allein spricht? Oder fandest du es zu zweit oder mit mehreren besser?
Ich fand es mit mehreren immer besser, weil man natürlich von den älteren Kollegen erstmal gelernt hat und weil die Töne, die im Raum dann herumgeflogen sind, nochmal ganz andere wurden im Miteinander. Und heute ist die Technik da, die kann das alles wirklich gut angleichen und den Eindruck suggerieren, da wären alle im Studio zur gleichen Zeit gewesen. Aber ein bisschen fehlt es und es fehlt auch ein bisschen der soziale Vorgang. Der soziale Vorgang ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man mit mehreren Kollegen da steht und irgendwas macht. Das ist einfach auch, hat auch etwas ganz Spezielles. Also die letzte große Synchronisation, die ich mit anderen Leuten gemacht habe, war The Doors. Und das ist auch schon fast Legende, wie wir da zu viert oder zu fünft vor dem Mikrofon gestanden haben und diesen Film gesprochen haben. Ja, das war echt toll.
Wie eine echte Band.
Genau das war's. Wir haben uns morgens getroffen, wir haben dann irgendwie gesessen, wir haben abgehangen. Genau das war's. Und ich weiß nicht, also wenn ich den Film heute höre, manchmal bilde ich mir eines noch zu hören.
Ich glaube das auch. Das ist ja eine ganz andere Chemie vor allen Dingen auch. Ja. Ne?
Ich stelle mir jetzt gerade vor, Patrick, Tom Cruise und auch Hugh Grant, die haben ja in ihren Filmen auch manchmal so kleinere Liebesszenen oder auch größere. Wie ist das, eine Liebesszene alleine dann in der Kabine zu sprechen. Knutschst du da einen Teddy oder irgendein Stofftier? Was machst du da?
Aber guck mal, das geht genau in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Ich konzentriere mich nur auf das, was da ist. Und versuche das dem einfach zu entsprechen. Und natürlich knutsche ich jetzt kein Teddy, sondern meine Hand. Aber das kommt in dem Augenblick von der Leinwand zu mir und ich gebe es dann wieder. Und das ist eigentlich der Liebesakt mit demjenigen, der dort spielt. Es ist ja weniger der Liebesakt mit Julia Roberts oder weiß ich nicht, sondern es ist genau das. Du gehst ja eine Verbindung ein mit dem Schauspieler, den du sprichst.
Und deiner Hand.
Wenn du so willst, auch mit meiner Hand, ja.
Wie stark fühlst du in der Sprecherkabine mit? Also wie emotional kann das werden? Also hast du mal geweint beim Synchronisieren?
Ja, ich heule ziemlich oft. Das ist schrecklich. Es gibt bestimmte, es ist wirklich manchmal lästig, ja. Es gibt bestimmte Situationen, wo ich mich doch gar nicht anstrengen muss, weil da wird mir dann so viel geboten, dass das dann von ganz alleine kommt. Also das passiert auch schon, ja.
Musstest du da schon mal unterbrechen, also weil das nicht wieder aufhörte, oder?
Nee, das nicht. Das ist schon zu steuern, aber das ist dann, manchmal ist es dann zu viel, da muss man wieder zurückrudern oder so. Das passiert einfach, das gehört dazu.
Ja, man spricht manchmal so einen Satz aus und das triggert dann irgendwas und dann schießen einem die Tränen in die Augen.
Ganz genau, ganz genau. Bei Hugh Grant gab es zum Beispiel eine Szene am Ende mit Meryl Streep, als Florence Foster Jenkins stirbt. Wo er dann am Bett sitzt und so. Das sind Sachen, da setze ich mich hin, sehe das und dann passiert's. Musst du dich nicht anstrengen, geht einfach so, passiert.
Ja, du empfindest den ganzen Film dann nochmal nach oder die Szenen, die du dann sprichst.
Nur diesen einen Moment in dem Augenblick, den ich auffange. Ich denke nicht über den ganzen Film nach, ich denke nur über das nach, was ich da in dem Augenblick sehe.
Ja, bist du ganz im Hier und Jetzt im Moment.
Genau, das ist eigentlich eine schöne Beschreibung. Man muss versuchen, im Hier und Jetzt zu sein.
Ich kenne es nur insofern, ich habe mal Nachruf auf Bernd Eichinger eingesprochen und da war auch so ein Satz. Und der hat irgendwie irgendwas ausgelöst und weiß gar nicht, woher es kommt.
Was hat er denn ausgelöst? Was war denn los?
Ich glaube, ich habe gesagt, er hat so intensiv gelebt, er hat die Kerze an beiden Enden angezündet. Das ist eigentlich fast eine Floskel, aber es war irgendwie so, ich kannte ihn ja auch von verschiedenen Interviews und das war ihm so emotional halt. Ne?
Also, naja, das kann ich total nachvollziehen, das passiert. Da rutscht man plötzlich aus.
Ja, es ist einfach so.
Patrick, wie ist das, wenn du weißt, nächsten Tag, ich stehe da in der Kabine, ich muss sprechen oder morgens auch zum Frühstück? Gibt es da bestimmte Speisen oder Getränke, die du dann meidest, weil sie deine Stimme reizen?
Überhaupt nicht. Ich passe nur einfach auf, dass mein Magen dann irgendwann voll ist, weil sonst fängt er an zu gluggern. Und das ist blöde. Dann sprichst du und merkst, oh, mein Magen gluggert, das kommt gleich wieder an und dann muss ich ihn nochmal machen. Also immer Trockenbrot mitnehmen, damit dein Magen nicht verrückt spielt.
Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, Nüsse oder Milch sind nicht gut.
Ich habe keine Ahnung. Jeder hat seine eigenen Wege da.
Okay. Du kannst also auch mit Nüssen und Milch wunderbar sprechen.
Mit Milch nicht, weil ich eine Laktoseunverträglichkeit habe. Das möchte ich jetzt nicht detaillieren, aber mit Nüssen würde gehen, ja.
Okay.
Gibt es ein Ritual, dass du sagst, ich trinke etwas, um meine Stimme geschmeidig zu halten?
Es gibt viele Sprecher, die machen das. Ich mache das überhaupt nicht. Für mich ist immer das Glas Wasser, das ist gut. Das habe ich da immer. Wenn ich merke, ich komme nicht richtig durch den Tick durch, nehme ich einen Schluck Wasser. Und da geht's wieder. Ich habe überhaupt kein Ritual, ich habe keine Angewohnheiten. Ich gehe dahin und ich freue mich auf die Menschen und ich mache es.
Wir haben ja vorhin schon über Edgar Reitz gesprochen. Es gibt natürlich Synchronregisseure, die dabei sind. Wie arbeitest du mit denen zusammen? Oder Regisseurinnen gibt es ja auch.
Das ist auch so heterogen, wie man sich das nur denken kann. Also diese Tom Cruise-Filme werden jetzt praktisch von dem Urgestein, von dem Gottfaser des Synchrons, von Clemens Frohmann gemacht. Der ist an seiner Zähigkeit wirklich nicht zu überbieten. Vielen Leuten bereitet das Schwierigkeiten. Mich nervt es manchmal und manchmal auch nicht. Das sind einfach wie in einer guten Beziehung, gibt es da auch so Auseinandersetzungen. Es gibt Leute, die sind sehr minutiös und es gibt Leute, die lassen laufen. Die Wahrheit ist, dass sich das dann alles, die Qualität macht sich nicht an der einen Arbeitsweise oder an der anderen fest, sondern es kann alles in dem Augenblick nebeneinander wirklich auch so gelten. Ja? Es gibt gar nicht den Schlüssel zu der guten Synchronisation. Das hat sehr viel mit Gefühl zu tun.
Wie kann man dich denn nerven beim Synchron?
man sollte nicht zu viel pingeln, sondern man sollte dem Atem wirklich freien Lauf lassen. Und wenn man zu viel pingelt, dann ist der Atem gestoppt und damit auch die Emotion.
Du hast das ja schon anklingen lassen, diese Tom Cruise-Filme, das zu synchronisieren, ist ja sehr aufwendig. Du sprichst da auch wahrscheinlich mehrere Takes des Öfteren ein und verschiedene Varianten. Wie muss man sich das da genau vorstellen?
Naja, du versuchst ihm einfach immer näher zu kommen. Und natürlich, das ist der Synchronregisseur da, dass er sagt, da und dort fehlt ihm das oder dieser kleine Akzent. Das hat auch sehr viel mit dem Text zu tun. Es gibt manchmal Texte, die erschließen sich dir beim Sprechen nicht. Und dann hast du deine Schwierigkeiten, das irgendwie für dich oder das zu deinem eigenen zu machen. Und dafür brauchst du manchmal 2, 3 Anläufe, um einfach zu kapieren, wie ist denn dieser Satz einfach, wie kriege ich ihn dann in diese Haltung buxiert und so. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Mitunter ist es aber auch ein Riesenspaß, also herauszufinden, wie funzt denn jetzt dieser Satz? Funktioniert er jetzt, ja oder nein? Naja, das ist so ein bisschen Experimentieren.
Englisch, Deutsch, wie wir wissen, 2 völlig unterschiedliche Sprachen. Englisch kompakt, Deutsch eher so ausufernd, verfrickelt. Wie schwierig ist es da überhaupt sowas zu übertragen und dann nachher lippensynchron das Deutsche auf den englisch sprechenden Mund von Tom Cruise zu setzen?
Naja, dazu gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Experten. Also die Synchronautoren, da gibt es natürlich auch ein unheimliches Gefälle, aber die jetzt Tom Cruise Filme machen, das sind schon Leute, die das ganz genau wissen, worum es geht und diese Synchronität sehr gut bedienen können. Und das ist eigentlich die hohe Schule. Wenn der Text richtig ist, kannst du als Synchronsprecher gar nicht mehr so viel verkehrt machen.
Ich frage mich ja gerade, was ist, wenn der Text jetzt nicht passt und du sagst, den kann ich jetzt aber so nicht sprechen. Kannst du da auch mal was ändern?
Es wird im Synchron viel geändert. Weil auch da ist wieder der Moment ausschlaggebend. Wenn man sieht, das funktioniert nicht, es kommt nicht vom Bild, so heißt es dann immer, dann versucht man irgendwie über einen anderen Text einen anderen Weg und eine andere Annäherung zu finden.
Du verbringst ja relativ viel Zeit mit Tom Cruise, wenn du so einen Film synchronisierst, ne? Also wenn du da 5 Stunden stehst, da hast du ja jeden Tag nur 5 Stunden Tom Cruise. Hast du schon mal von ihm geträumt?
Nein, es gibt eine lustige Anekdote über den Film Stauffenberg. Ich weiß auch nicht, was dem amerikanischen Verleihern da nicht gefiel. Ich musste einen Satz sagen, der hieß, wir müssen Hitler töten. Und den hab ich wirklich 40 Mal re gesagt, weil dem Verleihern das nicht gefiel. Wir müssen Hitler töten, das habe ich in allen möglichen Varianten gesagt. Und meine Frau hat mich einmal abends aufgeweckt und mich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, wir müssen Hitler töten. Weil ich so, das kann nicht sein. Jetzt muss ich diesen Satz widersprechen.
Ich dachte, du hättest ihn im Schlaf schon so vor dich hingemurmelt.
Meine Frau hat mich damit geärgert. Wir müssen Hitler töten.
Das ist ja eine herrliche Geschichte. In den Tom Cruise-Filmen Mission Impossible, Tom Cruise, der hat ja für alles da eine Lösung. Denkst du manchmal in Stresssituationen, was würde Tom Cruise da jetzt machen?
Überhaupt nicht, aber ich finde es irgendwie tröstlich immer an diesen Filmen, dass immer alles aufgeht und dass die Welt immer gerettet wird. Tatsächlich finde ich das tröstlich. Es gibt so viel Chaos und so viel Unordnung und so viel Ungereimtheiten im politischen und im gesellschaftlichen Geschehen, dass ich es wirklich schön finde, dass man einen Film oder eine vermeintliche Katastrophe zu einem guten Ende führt. Das tut mir persönlich immer gut.
Ich finde das auch schön, weil es ja nicht immer so ist im wirklichen Leben. Ja, ne? Aber im Kino ist es oft so. Ne?
Eben. Das ist die Magie des Kinos, das ist doch schön.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollen ja noch über Geld sprechen, ne? Weil es ist ja irgendwie interessant, finde ich. Also immer Tom Cruise, der verdient ja Millionen mit seinen Filmen und du bist ja nun wirklich die feste Stimme von Tom Cruise. Es gibt ja Schauspieler, die haben unterschiedliche Stimmen. Was verdienst du denn mit so einer Synchronarbeit, wenn du darüber sprechen magst?
Also ich kann bei weitem nicht das, was man sich vorstellt. Also es gibt Bereiche, die gehen für so einen Film in, weiß ich nicht, 20.000 Euro. Und das ist aber schon sehr hoch. Und es gibt Filme, dafür kriegt man 10 oder 6.000 Euro. Und ansonsten wird man wirklich handelsüblich bezahlt. Das heißt, du kommst, du kriegst für dein Kommen 100 Euro und du kriegst fürs Kino 5 Euro pro Take. So. Und wenn du einen Kinofilm synchronisiert hast und du hast eine mittlere Rolle, dann hast du 1.500 Euro verdient. Das sind die
ziemlicher Aufwand, ja, dann, den man betreibt für so einen Film.
Ja, vorhin gemessen daran, wie wichtig das ist, ist ja, das ja eigentlich nichts. Ne?
Ja, das ist ja genau die lustige Sache, dass bestimmte Streamer oder Verleiher jetzt versuchen, mit der KI selbst das abzulösen. Wenn man das im Vergleich sieht, sind diese Stimmen ja wirklich preiswert. Und das Lustige ist, dass sich jetzt immer mehr herausstellt, dass die KI wahrscheinlich gar nicht kostengünstiger arbeiten kann, als die deutsche Synchronbranche es im Augenblick tut. Weil die Sprecher tatsächlich nicht so teuer sind, wie man glaubt. Und bei den Sprechern entsteht der Verdienst durch die Masse, die sie machen. Wenn sie am Tag meinetwegen 160, 170 Takes sprechen, verdienen sie halt ihre 850 oder 900 Euro. Das ist natürlich dann ein toller Verdienst. Aber das ist auch nicht die Regel. Also es gibt jetzt nicht so viele Leute, die auf diesem Niveau arbeiten. Ja, wir haben also, weiß ich, wie viele Synchronsprecher wir in Deutschland haben. 2000 vielleicht oder 2500, davon würde ich sagen, können 500 oder 600 richtig gut auskommen. Der Rest muss sich schon immer da und dort durchkämpfen.
KI, das ist ja ein Riesenthema bei euch auch in der Synchronbranche. Wie verändert sich das denn da jetzt? Wird das dann schon eingesetzt und in welcher Weise wird das eingesetzt, Patrick?
Es sind Versuche da, die sind bis jetzt alle gescheitert, weil man natürlich das, was so wichtig ist, mit der KI nicht erstellen kann, nämlich den Zufall, den Fehler, das Unvermutete. Die KI berechnet ja alles, aber die Synchronisation oder die Eigentlichkeit von Darstellungen oder die Eigentlichkeit von Erstellung von Stimmen liegt ja in der Unberechenbarkeit. Und das ist ja das Schöne. Und da kommt die KI nicht ran. Sie kann abbilden, sie kann es praktisch suggerieren, als wäre es genau, aber es bleibt immer ein Rest an Künstlichkeit da. Und damit mühen die sich im Moment sehr ab und scheitern. Sie scheitern sehr, sehr stark. Und wenn sie sich so stark abmühen, merken sie, dass es ein enorm hoher Zeitaufwand ist. Es ist Tom Cruise hoch anzurechnen, dass er jetzt so einen Film über die KI macht. Und dem ist das ganz klar bewusst, dass er, was die KI bedeutet. Die KI bedeutet ja nicht den Untergang des Abendlandes. Die KI kann Strukturen, betriebswirtschaftliche Strukturen, Erstellungsstrukturen sehr gut organisieren. Aber Front, also die Synchronisation oder der Schauspieler, der ist allemal besser als ein Avatar. Und das ist das, was auch Tom Cruise in seinen Äußerungen zur Filmindustrie hinterlegt hat. Insofern ist das, was man jetzt bei Mission Impossible 8 sehen kann, wie so eine Art von Symbol seines Denkens. Er will nicht, dass eine künstliche Intelligenz das Handeln und das Erscheinen von Menschen übernimmt.
Wir müssen mal kurz erklären, wenn ihr noch nicht gesehen habt, den Film In the Final Reckoning kämpft Tom Cruise gegen eine KI, die die Herrschaft übernehmen will über die Welt, also es fast schafft. Aber Gott sei Dank gibt es ja Ethan Hunt, der das am Ende, wir spoilern nicht, kann er es verhindern? Wir wissen es nicht. Auf keinen Fall. Ich glaube, Ethan Hunt verliert ja am Ende immer, ja, bei seinen Filmen. Sag mal, meinst du, die KI lernt ja so schnell, und das ist jetzt vielleicht ein etwas deprimierender Ausblick, aber meinst du tatsächlich, dass du in 10 Jahren Tom Cruise noch sprichst, oder macht das dann die KI?
Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich Tom Cruise sprechen werde. Ich glaube, dass die KI, was den Bereich Sprache betrifft, bestimmte Sachen übernehmen wird. Das betrifft alles, was funktional ist. Weiß ich nicht, Fahrstuhlansagen oder irgendwelche Ratgeber oder Gebrauchsanweisungen. Das wird mit Sicherheit die KI übernehmen. Und da gibt es ja auch keinen Grund dagegen, sich auszusprechen. Das ist ja völlig in Ordnung. Da brauchst du ja nur das Technisierte. Da geht es ja nicht um Gefühle. Aber ich glaube, entgegen der Angst vieler Kollegen, dass ich in 10 Jahren, solange ich noch lebe und Tom Cruise noch leben sollte, werde ich ihn synchronisieren, ja.
Aber meinst du, es wird Modelle geben, dass Schauspieler eine Lizenz abgeben, beziehungsweise dass ihre Stimmen lizenziert werden und die dann gar nicht mehr im Synchronstudio auftauchen? Wird es so Modelle vielleicht für unbekanntere kleine Rollen geben können?
Ja, das wird solche Teilmodelle geben, und das ist jetzt auch nicht der Untergang der Synchronbranche, sondern das ist eine Umwidmung des Geschäftsmodells. Das wird es schon so geben, aber es wird sich eben zeigen, wie effektiv das ist. Im Moment gibt es so eine juristische Grauzone, wo man nicht weiß, was für Lizenzen vergibt man, ist das wirklich sicher, kann im Nachgang noch was eingefordert werden. Das Das bringt viele Firmen zur, Gott sei Dank, zur Zurückhaltung, damit umzugehen. Und das ist ja auch so, dass wenn die eine neue Technologie spüren, springen ja alle erstmal rauf. Das ist die Lösung. Und dann wird wild fabuliert und dann kommt die Realität. Und bei der KI gibt es natürlich einen Aspekt, den man wirklich immer wieder überdenken sollte. Das ist der Nachhaltigkeitsaspekt. KI kostet einfach Energie. Und Energie kostet Geld. Und das lässt sich nicht so einfach mal eben aus dem Handgelenk schütteln, was das alles kostet. Also, und auch KI gibt es nicht für Umme, sondern KI kostet auch. Die Lizenzen für bestimmte Erstellungsmodelle kosten Geld. Und so eine Synchronisation für so eine Episode Fernsehen, Netflix, kostet ungefähr 15.000 Euro. Alles, Buch, Regie, Sprecher, 15.000 Euro. Möchte ich sehen, wie die KI das für diesen Preis erstellt. Möchte ich sehen. Möchte ich sehen, dass Leute, die sagen, ich habe die KI, sagen, ach du, ich möchte nur an einer Folge 1.000 Euro verdienen. Möchte ich sehen. Glaube ich nicht.
Letztendlich ist das dann auch eine Frage des Geldes.
Selbstverständlich. Also und die Synchronbranche kann sich betriebswirtschaftlich im Moment wirklich messen. Zumal die Deutsche. Die Deutsche ist wirklich mit einer der besten der ganzen Welt. Und es gibt sicherlich auch einen Grund, eine KI in irgendwelchen Ländern einzuführen, die keine Synchronbranche haben, weil es sich dort nicht lohnt. Für die ist es sicherlich auch ein Transfer von Kultur, wenn sie plötzlich in ihrer Sprache etwas verstehen. Aber in Deutschland ist eine gewachsene Kultur. Das ist ein Kulturbegriff, die Synchronbranche, auch wenn bestimmte Eliten das nicht wollen und sagen, ich schaue den Film im Original. Aber trotzdem ist es in Deutschland ein Wert an sich, die Synchronisation.
Ich glaube, es gibt in keinem Land der Welt ja auch so eine ausgeprägte Synchronkultur. Ich war mal in Russland für einen Termin und da spricht derselbe Sprecher auf den Film, alle Stimmen. Also in Deutschland wird da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da eine ganz besondere Kultur haben.
Das hat übrigens auch einen lustigen Hintergrund, den ich immer wieder erzähle an der Stelle. Die Amerikaner hatten ja so Sorge, dass die Deutschen wieder alle zu kleinen Hitlers werden, ne? Und dann haben sie gesagt, naja, aber wir wollen erstmal unsere Coca-Cola verkaufen, wir wollen unsere Kultur verkaufen, wir können es am besten mit dem Film. Aber wenn die Deutschen jetzt kein Englisch gelernt haben, was sollen wir machen? Dann müssen wir einfach versuchen, das Deutsch zu machen, damit sie unsere Kultur antizipieren. Hat geklappt. Und insofern ist die Synchronisation im Laufe der Jahre wirklich zu einer Art Kulturtransfer geworden. Und wenn du jetzt so einen Film in Mandarin dir anschaust, verstehst du Mandarin? Ich nicht. Ich freue mich, dass es auf Deutsch funktioniert, damit ich auch diese Kultur nachvollziehen kann. Und wenn der Text unten läuft als Untertitel, bin ich trotzdem nicht so im Bild. Ich bin nicht im Bild, ich bin nicht im Spüren, so wie bei einer Synchronisation.
Kann ich nur unterstreichen, wir sind ja auch viel auf Filmfestivals und da sieht man die Filme ja alle im Original, ne? Mandarin, Koreanisch, was auch immer. Ja. Aber wir wollen ja noch zu einem anderen wichtigen Thema kommen.
Ja, du sprichst ja nicht nur Tom Cruise, sondern auch Hugh Grant. Das ist ein ganz anderer Typ als Tom Cruise.
Ja, du sprichst ihn ja auch schon viel länger als Tom Cruise, seit 1992. Und wir haben dich in den deutschen Versionen von 4 Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill und natürlich auch eine sehr schöne Rolle als Daniel Cleaver in dem Bridget Jones Film gehört. Dieses Jahr wieder in Bridget Jones verrückt nach ihm. Was ist beim Sprechen typisch Hugh Grant?
Das ist mir selber schleierhaft. Ich glaube, das ist natürlich das vermeintliche Suchen von Text, was kein Suchen des Textes ist, sondern ein Abzielen auf eine indirekte Pointe. Wenn es denn Komödien sind, wenn er wirklich die anderen Filme spielt, die er jetzt im Augenblick spielt, ist es eben auch das, dass es einfach von gedanklich sehr, sehr fein durchwoben ist. Und das ist dann eben das Besondere an ihm. Ich spreche ihn übrigens, glaube ich, schon seit Mitte der 80er. Da war er aber noch ganz unbekannt. Und dann ist er praktisch bei mir geblieben.
Du musst dann den Wikipedia-Eintrag ändern.
Das kann sein, ja. Ich glaube, ich bin sehr nachlässig.
Da steht 92.
Das kann sein, ja. Kann sein.
Also ein ganz alter Buddy von dir beim Synchronisieren. Ja. Wenn ich jetzt an Hugh Grant und seine Komödien denke, dann verhaspelt er sich ja oft so ein bisschen. Das ist so ein, als Stilmittel nutzt er das ja. Wie schwer ist sowas oder wie schwierig ist das zu sprechen?
Am Anfang des Wegs war es noch extremer und da bin ich stellenweise daran zerbrochen. Also habe ich gesagt, das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Und dann im Laufe der Jahre hat er sich ein bisschen beruhigt und damit auch ich mich ein bisschen beruhigt. Und jetzt weiß ich natürlich jetzt bin ich da schon so eingefuchst, ich weiß die Tricks und Manöver, die er macht, und das ist dann für mich auch keine Überraschung mehr.
Tom Cruise hast du auf der Toilette getroffen. Hugh Grant, gab es da mal eine Begegnung oder eine Reaktion von ihm?
Viele. Und es gibt viele Danksagungen, es gibt einige Briefe, es gibt 2, 3 persönliche Begegnungen, wo er sehr wertschätzend ist.
Wie war denn das? Also wo habt ihr euch getroffen und wie läuft sowas dann ab?
Das läuft sehr, sag ich mal, undercover ab natürlich, und das ist auch so, dass ich da nicht so gerne drüber rede, weil es immer so einen Hauch von Eitelkeit hat, das möchte ich nicht.
Das wissen wir ja nun gar nicht.
Ich würde jetzt mal sagen, wenn das jetzt unsere erste Frage gewesen wäre, ja, und dann hätte man aber nach diesem ganzen Gespräch, bei dem man ja gemerkt hat, was für ein bescheidener Mensch du bist, würde jetzt, glaube ich, kein Mensch auf die Idee kommen.
Ich finde wirklich, Patrick, du kommst so uneitel rüber, also...
Ja, also Hugh Grant ist selber sehr, sehr scheu, das glaubt man nicht, aber er geht wirklich mit hochgeklappten Kragen durch die Öffentlichkeit. Ich habe ihn mal gefragt, warum er denn nicht selber Filmregisseur ist, weil ich ihn ja für einen wirklich der intelligentesten Menschen halte, die ich kenne. Und daraufhin hat er geantwortet, er hätte Angst, weil er würde dann so sehr an anderen gemessen, und das würde ihn kaputt machen und da würde er verkrampfen und deshalb würde er sich nicht trauen. Hugh Grant ist über alle Maßen belesen, gebildet, sehr wortgewandt natürlich und trotzdem eben schüchtern und zurückgehalten. Und ich glaube, es würde ihm nicht gefallen, wenn ich dick mit ihm jetzt rumposaunen würde, wo ich ihn getroffen habe.
Nee, das ist aber, das sollst du ja auch gar nicht. Aber es ist ja schon ein Treffen, dass er sagte, ich möchte meine deutsche Stimme dann auch kennenlernen und treffen.
Ja, selbstverständlich. Es gibt eine lustige Geschichte, die ich habe. Ich war zu einer großen Gala eingeladen. Ich glaube, das war die Bunte. Und ich hatte keine Lust, dahin zu gehen. Und habe dann aber auf der Aftershow-Party mit einer Frau, die ich irgendwie toll fand, gefeiert und war wirklich sehr betrunken. Bin ins Bett gegangen und am nächsten Morgen klingelt der Wecker. Und ich wache auf und denke, oh fuck, ich habe irgendwas vergessen. Und gucke auf meinen Terminkalender. Mensch, ich habe ja irgendeine so eine Dokumentation. Ich habe mich angezogen, bin da hingerannt, nach Kreuzberg, komme rein. Die kommen alle zu mir, sagt, ja, geh rein, du bist ein bisschen spät. Ja, entschuldige bitte, ich habe gestern, es war schrecklich. Und 2, 3 Leute hauen mir auf die Schulter und die hauen mir den Text hin. Und sagen, hier kommt, das muss jetzt noch fertig werden, weil es geht heute Abend on air, du musst unbedingt jetzt sprechen und so. Gott sei Dank bist du gekommen. Ich sage, ja, okay, alles klar. Ich nehme den Text, schaue hoch und sehe Hugh Grant.
Oh, Schock.
Und ich sehe den Text und in dem Text bedankt sich Hugh Grant für den Bambi, den er bekommen hat. Und den Bambi hätte er aber nicht bekommen ohne seine deutsche Stimme Patrick Winchelski, die sein Ausmaß an Natürlichkeit und die würde viel mehr transportieren, als er eigentlich spielen würde. Und ich habe den Abend... wo ich Cora Publico mal gelobt werde, verpasst, weil ich keinen Bock hatte. Also gibt es mehrere Dinge, die er dann immer mir hat zukommen lassen oder so. Und es sind immer sehr, sehr charmante Danksagungen. Ja.
Das ist ja eine sehr, sehr schöne Wertschätzung dann auch. Ja,
total. Also ich würde mich ehrlich gesagt, wenn es einen Film gäbe, Hugh Grant und Tom Cruise, würde ich mich immer für Hugh Grant entscheiden.
Interessant. Aber er spricht aber auch sehr offen über seine Zweifel, habe ich auch immer festgestellt in Interviews. Er hat mir auch mal erzählt, als Schauspieler hat er manchmal Angst auch zu versagen oder dass er irgendwie einfriert vor der Kamera. Da gibt es ja so einen Fachbegriff dafür. Ne? Was sagt man da, Patrick?
Man ist stuck. Also man kann keine Haltung mehr produzieren, man ist verkrampft, man ist stuck, man hält an. Da geht nichts mehr, weder nach hinten, nach vorne. Man kann sich nicht mehr bewegen.
Und darüber spricht er auch ganz offen. Aber ich finde, er hat sich im Alter jetzt ein bisschen entspannt, habe ich den Eindruck. Ne?
Naja, das ist so. Ich glaube, ihm sind bestimmte Sachen inzwischen gleichgültig. Also wie er betrachtet wird, ist ihm wirklich herzlich egal. Und er will einfach nur noch Spaß haben. Und das merkt man eben den Dingen, die er tut, wirklich an. Also es gibt dann so Sachen, dass er natürlich kokett sagt über Oompa Loompa. Es ist eine Figur, die er gespielt hat in diesem Musical, Wonka, wo er sagt, er hat es gehasst, so ein kleiner Gnom zu sein. Aber in Wahrheit hat er es geliebt. Ja, also das ist schon sehr, sehr charmant.
Ja. Also, du bist da ja ganz gut in der Psychologie dann auch drin, wie er seine Rollen anlegt und was er mag und was er nicht mag. Ist das denn so, dass du irgendwie auch so ein bisschen einen Austausch mit Tom Cruise hast? Jetzt abgesehen von dieser einen Begegnung auf der Toilette?
Überhaupt keinen. Also es gab mal eine Situation, wo ich mich so durch Hollywood so kontrolliert fühlte, dass ich das einfach dann wirklich, ich persönlich das nicht mehr ausgehalten habe. Da war ich stuck. Ja? Da habe ich gesagt, ich möchte das jetzt nicht mehr haben. Ich lege jetzt die Arbeit mit Tom Cruise nieder. Und dann, ich will es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so kontrolliert werden. Und das war für mich auch eine Befreiung. Ich dachte, jetzt ist gut. Und dann passierte eben das, was ich ungewöhnlich fand, dass ich einen Anruf bekam, eben aus Hollywood, was meine Bedingungen wären. Und da habe ich gesagt, ich stelle keine Bedingungen, ich möchte einfach nur frei sein.
Was meinst du da mit dem kontrolliert?
Das sind abends, wenn du tagsüber gesprochen hast, ist abends sind die Files nach Hollywood gegangen, wurden gegengecheckt von irgendwelchen Executives und dann kam am nächsten Morgen die Korrekturen. Und das war so, das war mitunter so einschneidend und auch mitunter so unwissend, was den Synchronablauf betraf, dass mich das einfach über alle Maßen psychisch angestrengt hat und ich gesagt habe, ich kann es einfach nicht mehr. Es tut mir leid, ihr könnt es gerne machen. Geld ja, aber ich kann es nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Und dann löste sich aber der Knoten, weil die sagten, willst du mehr Geld? Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr Geld, ich will einfach nur Freiheit. Mhm. Und das Geld ist eine Sache, aber das Bewegen von dem Mikro und ist eine andere. Und dann bekam ich eben einen Anruf aus Hollywood, was ich dann mir wünschen würde. Und dann habe ich das formuliert und seitdem ist auch Ruhe.
Interessant. Ja, aber das ist ja eine Riesenmaschinerie da. Das ist ja wie so ein riesiger, großes Schiff. Ja, also ja. Und da wird natürlich auch alles ganz genau kontrolliert. Also da hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass die bei der Synchron das auch so genau machen.
Ja, ganz, ganz minutiös, ganz haarklein, ganz, ganz, ganz hart auch. Ja, also es hat sich jetzt ein bisschen, also in meinem Fall hat sich es ein bisschen gelockert. Ich kann jetzt auch entspannter damit umgehen, natürlich, als damals. Und sie lassen mich einfach nicht in Frieden, sie fordern mich schon heraus, aber dieser entscheidende Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass ich frei bin, der ist gewährleistet.
Wir wollten dich jetzt ja eigentlich noch fragen, und wir kennen die Antwort eigentlich auch schon, wir fragen es aber trotzdem, wem du näher bist, also vom Typ her, privat, also bist du eher Tom Cruise oder bist du eher ein Hugh Grant-Typ?
Also definitiv Hugh Grant. Wir sind auch dieselben Sternzeichen, wir sind gleich alt. Wir haben, ich glaube, er hat am 26. September, ich am 27. September Geburtstag.
Also. Bist du dann noch Jungfrau?
Ich bin Waage, genauso wie er.
Waage.
Du kennst dich mit Sternzeichen
doch
nicht so gut aus, wie ich dachte.
Nee, eben nicht. Also bei Waage stelle ich mir so vor, naja, ist ja eine Waage so ausgeglichen, dass ihr...
Nein, um Ausgleich bemüht. Das heißt nicht, dass die immer ausgeglichen sind.
Das ist wie im Zeugnis, er war stets bemüht. Ja. Aber es klappt nicht immer. Ne?
Also so. Ja. Aber um ausgeglichen zu sein, da hilft dir ein bisschen das Yoga, ne?
Ja, Yoga und ach, was weiß ich, das sind natürlich auch, man kriegt in seinem Leben ziemlich viele Schrammen, ne? Und irgendwann sagt man, jetzt habe ich so viele Schrammen bekommen, jetzt muss irgendwas passieren, damit ich nicht ständig mit blauen Beulen am Kopf rumlaufe. Und dann entscheidet man sich vielleicht irgendwie für eine andere Gangart, so würde ich das sagen.
Also gehst du Sachen jetzt so ruhiger, entspannter an?
Also was das Synchron betrifft, ganz sicherlich. Ich freue mich einfach, wenn ich sprechen kann oder wenn ich wie jetzt eine Nominierung für einen Schauspielerpreis kriege oder sowas, da freue ich mich, das finde ich super. Früher war das Ego im Spiel, das wird immer kleiner, das genieße ich. Ich muss nicht mehr überzeugen, ich muss überhaupt nicht sagen, dass ich der Tollste bin. Das muss ich wirklich nicht mehr und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön.
Das musst du ja nicht sagen, das hört man ja auch. Ne? Ganz kurz, wofür bist du nominiert?
Das ist der Deutsche Schauspielerpreis für die Stimme.
Also wenn ich abstimmen dürfte, ich stimme für dich. Meine Stimme hast du, Patrick.
danke, Christian.
Meine auch, meine hast du auch, ganz klar.
Wann hat dir das erste Mal jemand gesagt, Patrick, du hast eine super Stimme?
Oh, das ist ja eine dolle Frage. Das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht beantworten. Weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht, ehrlich nicht. Bin ich platt.
Aber vielleicht, wann ging das so los, dass Leute... in deinem Umfeld, Verwandtenkreis, Freundeskreis, dass sie so auf deine Stimme aufmerksam wurden?
Gar nicht, weil die Leute haben mich meistens überhaupt nicht erkannt, wenn ich gesprochen habe, was das warst du. Und ehrlich, bis zum heutigen Tage ist mir das lieb. Ich möchte gar nicht erkannt werden. Ich möchte, wenn du so willst, der unbekannte Prominente sein.
Hast du eine ganz einfache Übung für uns, für die Stimme, also die man ganz schnell machen kann, vielleicht auch, wenn man noch schnell irgendwo hingeht oder so, damit man sich besser anhört?
Gar nicht. Du musst einfach nur einfach langsam ein- und ausatmen. Mehr nicht.
So einfach ist das. Klingt so einfach, ist es aber gar nicht.
Ich komme mir jetzt schon vor wie bei so einer Yoga-Session. Zu dritt hier im Sessel.
Ich weiß auch nicht, Patrick hat irgendwas total Entspannendes. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich fühle mich hier irgendwie, ich bin hier so leicht gestresst irgendwie hergekommen, ja, ne, vorher, weil wir knapp dran waren. Und jetzt bin ich total entspannt.
Ja, kannst du auch. Ich meine, außerdem sitzen wir auch an einem wunderschönen Platz. Der bringt das mit sich. Hier ist ja so viel Kinogeschichte drin.
Hier sind nämlich mitten im Kino in der Astor Film Lounge in Berlin am Kudamm. Ne?
Und hier ist so viel Atmosphäre und das ist einfach wunderschön. Hier bist du automatisch schon gechillt, wenn du dich in diesen Sessel setzt.
Patrick, ich merke ja, du bist ja auch jemand, der eine Menge Spaß und Freude versprüht. Hast du mal eine der Stimmen, jetzt Hugh Grant oder Tom Cruise, hast du das auch mal so für einen Streich, einen Telefonstreich oder bei Freunden irgendwie mal eingesetzt oder Mailbox besprochen oder sowas?
Du wirst eigentlich täglich aufgefordert, so etwas zu tun. Also ich habe ja so eine Website noch, wo ich gebeten werde, das zu tun. Und das ist, ich mache das sehr selten. Ich hatte neulich irgendwie eine Bitte von einem Krankenhaus in Eppendorf, da habe ich das gemacht, für ein krankes Kind. Oder ich hatte eine ganz entzückende Schwiegermutter, die geschrieben hat, dass ihr Sohn heiratet. Und ob ich das nicht machen könnte. Und das war so eine umwerfende E-Mail, dass ich gedacht habe, nee, das mache ich auf jeden Fall. Das machst du schon mal, aber das sind dann doch eher die Ausnahmen. Ja.
So Herzensangelegenheiten.
Eben. Ja, genau. Entscheidest du aus dem Bauch raus, was du ja machst. Mitunter gibt es dann den Wunsch nach Telefonansagen und so. Das macht man dann nicht.
Du kannst ja für einen Podcast jetzt was einsprechen. Hallo, hier ist Hugh Grant. Hört euch mal die Astor-Interview-Lounge an.
Ja, kann ich machen. Hallo, hier ist Hugh Grant. Nein, diese kriege ich nicht hin. Also bin ich schon verloren. Ich kann das nicht.
Ja, wir hatten nämlich noch so ein kleines Experiment mit dir vor. Vielleicht klappt das ja, ich weiß es nicht. Wir haben so einen kleinen Text, einen Mini-Text vorbereitet, der folgendermaßen lautet: Entschuldigung, wo finde ich hier in der Gegend das nächste Kino? Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Sie spielen dann nämlich meinen neuesten Film. Und wir hatten gehofft, du kannst es vielleicht einmal als Tom Cruise und einmal als Hugh Grant einsprechen.
Das ist ja toll, danke. Wo finde ich hier in der Gegend das nächste Kino? Vielleicht hast du Lust mitzukommen. Sie spielen ja meinen neuesten Film. Entschuldigung, wo finde ich hier in der Gegend das nächste Kino? Vielleicht hast du Lust mitzukommen. Sie spielen ja meinen neuesten Film.
Super. Also das erste war natürlich Hugh Grant, ist ja ganz klar. Und das zweite war Tom Cruise. Und ich finde, es ist auch eine totale Dynamik irgendwie drin. Also ich hatte sofort so ein Bild vor Augen.
Ja,
ne?
Total. Also bei mir, ich mag Stimmen ja sehr gerne, wenn ich sie höre. Und ich sah da auch einmal Hugh Grant und einmal Tom Cruise. Klasse.
Vielen Dank. Es scheint geklappt zu haben.
Ja. Patrick, wir haben uns sehr gefreut, oder wir freuen uns immer noch, weil wir sitzen hier noch, dass du heute gekommen bist und es uns so spannende Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Und du bist wirklich ein Star hinter der Kamera des deutschen Kinos.
Dankeschön, das nehme ich sehr gerne an.
Dem kann ich mich nur anschließen und super sympathisch.
Ja, dann wünsche ich euch viel, viel, viel Glück.
Vielen Dank. Das nehmen wir gerne mit.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.